Recruitment on the Road, dein Podcast mit Themen, Trends und Stimmen aus der Staffing-Branche.
Das große Sterben im Staffing steht bevor. Hu, hu, hu. Also diesmal, ich mag deine Headline heute überhaupt gar nicht, André. Und zwar habe ich mich auf die Headline bezogen, die du auf LinkedIn gepostet hast, um deinen aktuellen Marktlage-Newsletter anzuteasern. Ich finde die ehrlicherweise auch ein bisschen clickbaity, aber wie clickbaity das tatsächlich ist, da wirst du uns heute erleuchten, nehme ich an. Aber erstmal herzlich willkommen. Danke, dass du dir wieder die Zeit nimmst, mit mir deinen Marktlage-Newsletter zu diskutieren. Und den Flurfunk. Flurfunk natürlich auch.
Natürlich. Gern bin ich hier, Simone. Danke, dass ich hier sein darf. Und mit dir mache ich natürlich am liebsten den Flurfunk. Und was Clickbait angeht, ja, sei mir verziehen. Ich will natürlich ein paar Follower auf meinen Staffingpreneur generieren. Aber der zweite Halbsatz ist ja auch der wichtige. Nur wer jetzt handelt, überlebt.
Ja, ich habe da tatsächlich auch ein YouTube-Video gemacht, weil ich auch letzte Woche, wann waren wir auf der Staffing Pro vorletzte Woche? Das hat mich voll getriggert, über diese Messe zu laufen und überall so, ja, du musst handeln und KI und du wirst ansonsten aufgegessen und ich würde es morgen nicht mehr geben und bla bla bla. Und alle machen irgendwie riesen die Welle, aber die wenigsten sprechen wirklich darüber, was denn konkret jetzt auch zu tun ist. In deinem Newsletter beziehungsweise im Post hast du schon ein paar Dinge angerissen, das finde ich super. Ich habe das ganze Thema auch nochmal aufgenommen und extra auch ein YouTube-Video draus gemacht, weil ich das, das triggert mich gerade. Ja, kommt morgen raus. Morgen ist Mittwoch und wenn du den Podcast hörst, also ich weiß nicht, ob wir es diese Woche noch schaffen, aber spätestens nächste Woche, dann musst du mal gucken. Aber die Headline ist der radikale Shift in der Personalberatung. So, weißt du auch. Aber
es wäre auch Clickbait.
Ein bisschen. Aber es ist tatsächlich.
Aber es war schon.
Naja,
so.
Ist ja tatsächlich schon auch ein Shift notwendig, ne? Aber du warst ja inspiriert am Ende auch durch ein Zitat, ne? Von dem Ökonomen John Maynard Keynes: Langfristig sind wir alle tot. Und das, da hat er natürlich recht.
Genau, dann hat er natürlich recht, Simone. Und da du jetzt letztes Mal so auf meinen Schumpeter eingestiegen bist, dachte ich mir, schlage ich nochmal mein Buch auf. Und es gibt natürlich zwei große Wissenschaftler der Wirtschaftstheorie. Das war Keynes und der andere war Friedman. Und das sind die zwei großen Gegensätze. Friedman hat gesagt, ein Staat oder eine Regierung hat nur über die Inflation, also über Geldpolitik zu steuern. Und Keynes hat gesagt, wir sind langfristig alle tot. Wenn ihr das so macht, dann geht uns der Saft aus. Wir brauchen eine Regierung, einen Staat, der aktiv Investments unternimmt, damit die Wirtschaft wieder angekurbelt wird und dann in Hochzeiten quasi wieder rausnimmt und in niedrigen Zeiten investiert. Und das, was der Herr Merz und seine Regierung in Deutschland gerade machen, ist keynesianische Politik. Deswegen langfristig sind wir alle tot. Jetzt gilt es zu investieren, damit der Arbeitsmarkt und abschließend natürlich auch die Staffing-Branche nicht dahin siechen und nicht sterben, sondern wir überleben können.
Da tut ja der Staat tatsächlich sein Bestes, ne? Da entsprechend auch Investitionen reinzugießen, aber so richtig wollen die noch nicht zünden, oder?
Nee, es sieht so aus, als wenn die staatlichen Mittel langsamer fließen als geplant. Also es kommt noch nicht so richtig an. Aber wir waren ja auf der Staffing Pro und haben den Slot von Alenka Mladina gekapert, weil sie ja leider krank war. Und haben ja darüber gesprochen, warum Q1 und Q2 genau diese Politik uns ein zumindest temporäres, ein bis zwei Jahre temporäres Hoch in einigen Teilbereichen der Wirtschaft bringen wird.
Okay, genau. Da beziehst du dich ja auch immer wieder, sage ich mal, auf ähnliche oder auf die gleichen Statistiken, was gut ist, weil ich meine, du machst das auf einer Monatsbasis und natürlich ändert sich die Welt und die Zusammenhänge bleiben ja gleich, ne? Was ich aber trotzdem gut finde, ist, dass du immer wieder auch in deinem Marktupdate neue Statistiken mit einbeziehst, beziehungsweise das Ding mehr detaillierst. Also so hatten wir tatsächlich, hast du ja die Anregung auch aufgenommen, diese Stellenanzeigenentwicklungen mal auseinanderzuziehen, weswegen es jetzt im aktuellen Marktletter auch mal eine Übersicht gibt zwischen den einzelnen Bereichen, dass es auch klarer erkennbar ist, wie sich die Stellen. entwickeln.
War ein bisschen diffus, gell? Ja. Die ganzen Stellen da drauf geklatscht.
Naja, es war auch so ein bisschen die Frage, ne? Blau, welches Blau ist jetzt welches Blau und welche Kurve? Da hat sich dann HR mit Engineering gekreuzt und ineinander verloren. Also das finde ich schon mal gut. Da kommen wir auch, glaube ich, gleich nochmal drauf. Und du hast auch in diesem Marktletter nochmal die ein oder andere zusätzliche Statistik mit reingenommen, die so einen ergänzenden Aspekt gibt. Aber vielleicht magst du uns kurz mal abholen, was ist denn so the common sense? Also was ist da tatsächlich auch bleich geblieben?
Ja.
Oh, ich habe so viel gesprochen die letzten Tage, gleich geblieben sozusagen. Und was sind jetzt neue Aspekte, die hinzugekommen sind?
Mache ich gern, Simone. Vielleicht bei der Geschichte bleiben, weil die hat mich wieder ein bisschen motiviert, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ich sitze hier und schreibe diese unheimlich trügen Artikel. Und dann sind solche externen Motivationspunkte oder auch Likes oder Kommentare motivieren mich natürlich immer, liebe Hörerschaft. Aber nach unserem Vortrag kam eine Directorin von einem Staffing-Unternehmen, was ich jetzt nicht erwähne, sagt, total spannender Vortrag. Jetzt weiß ich auch, warum mein Markt seit einem Jahr nicht funktioniert. Und sie macht im Bereich HR Festanstellungsvermittlung. Ja, und der Markt auf der Kurve ist ja ziemlich klar, dass der total abgeschmiert ist, siehe Newsletter oder Marktlage. Und da überlege ich mir, ob ich jetzt nächstes Jahr noch so weitermache. Und dann fand ich das erstmal erschreckend, dass eine Direktorin im Staffing nicht über ihre eigene Marktlage Bescheid weiß. Auf der anderen Seite hat es mich natürlich informiert, weil das dann genau diese Informationen sind, die im täglichen Doing die Leute weiterbringen, die den Newsletter lesen. Und ich habe dann geraten, und da kommt die Überleitung zu meiner Prognose, an der ich gerade arbeite. Ich will ja das erste Mal in den 4 Jahren meines Geschehens möchte ich eine Prognose für Skills und Geschäftsbereiche für nächstes Jahr wagen. Ja, da wagt man sich ja sehr weit aus dem Fenster vor. Und ich habe gesagt, ich glaube genau dieser HR-Skill, den würde ich jetzt vielleicht nicht abschaffen, nachdem du jetzt schon das Tal der Tränen durchschritten hast, sondern würde ich mal gucken, was passiert. Weil wenn der Aufschwung kommt, von dem wir da die ganze Zeit sprechen, dann wird sicherlich der HR-Skill einer sein, der drauf reagieren wird und positiv reagieren wird. Also das heißt, sie wird wieder mehr Jobs haben.
Ja, ich denke allein so dieser Fakt, ich bekomme zahlentechnisch nochmal untermauert, was mir mein Gefühl sowieso die ganze Zeit sagt. Das ist schon mal gut. Ja, es sind ja alles Themen, die in der Retroperspektive sind, also was bereits passiert ist, und da auch nochmal eine Erkenntnis zu gewinnen und sich auch daran zu reiben und wirklich auch bewusst, also gedanklich zu reiben, auch bewusst dann für sich die Überlegung anzustellen, wie werden sich die Märkte weiterentwickeln, weil wenn wir doch mal ehrlich sind, 2021, 22 und 23 dann nicht mehr so, aber die Jahre nach Corona hat man sich manchmal auch so ein bisschen von den Kunden auch treiben lassen, ne? Was fliegt, man hat eigentlich irgendwie alles auch machen können und alles war irgendwie erfolgreich und jetzt kommt man doch wieder an einen Punkt zurück, wo man sich auch besinnen darf und sagen darf, okay, wir gehen jetzt einfach mal nach einer ganz normalen Logik, wenn ich selbstständig sein möchte oder wenn ich ein erfolgreiches Unternehmen haben möchte, dann muss ich mir im ersten Schritt erstmal Gedanken machen, wer braucht denn überhaupt meine Dienstleistung? Also zurück so mal sich Kernfragestellungen zu stellen, da wo sich viele haben irgendwie treiben lassen in den Jahren, wo alles geboomt hat, musste man sich darüber keine Gedanken machen. Aber sich jetzt auch nochmal hinzusetzen und zu sagen, genau diese Daten auch herzunehmen, zu gucken, wie hat sich das in der Vergangenheit entwickelt, was ist meine Meinung, wie sich das zukünftig entwickeln wird, darüber vielleicht auch mal ins Gespräch zu gehen mit anderen. Und dafür ist ja zum Beispiel auch EBSCO und die Netzwerkveranstaltungen zum Beispiel ein guter Punkt oder auch solche Veranstaltungen wie die Staffing Pro, dass man auch mit anderen mal drüber spricht, was die eigenen Beobachtungen sind und wo es hingeht und dann auch Geschäftsentscheidungen zu treffen, ne? Und sich jetzt nicht einfach nur so treiben zu lassen, zu sagen, naja, weil die anderen das machen, mache ich das auch oder das wird schon noch weiter funktionieren. Da hilft natürlich der Newsletter definitiv.
Ja, denke ich auch und dafür ist er genau auch da.
Hast du noch kurz ein Review zur Staffing Pro? Sonst noch irgendwas?
Eine andere Inspiration, die ich mitgenommen habe, wollte ich mit dir nochmal absprechen, weil vor kurzem war ja auch GVP Personalberatertage und da hat mich unser Gespräch inspiriert, weil wir haben ja, ich habe ja hier diese eine Tabelle auch gebracht, wieder dieser Zusammenhang vom BIP Wachstum und Perm und Temp, wie die Kurve ist und eigentlich hast es du ja richtig gesagt, ich möchte da jetzt keine Worte im Mund legen, aber dass Temp jetzt anfängt, auf Teufel komm rauf Perm zu machen oder versucht Perm zu machen, ist eigentlich eine kontraproduktive Geschichte, weil nach meinem Dafürhalten müsste jetzt Temp langsam wieder losgehen. Also es sind ja die Temp-Skills, die nach einer Krise als erstes wieder durchstarten. Und viele Temp-Unternehmen versuchen, Zeitarbeitsunternehmen versuchen verzweifelt aus ihrem Temp to Perm raus, was ja sehr kundenorientiert ist, ja. Temp ist ja eher kundenorientiert. Du hast die Anfrage, du hast den Rahmenvertrag, in eine kandidatenorientierte Perm-Vermittlung zu gehen, was natürlich extrem häufig scheitert. Und dass die eigentlich damit mehrheitlich falsch beraten sind, dem Markttrend zu folgen, jetzt auf Perm zu setzen, sondern jetzt eher dann auf ihre Kerndisziplinen wieder gucken müssen und dass da vielleicht sehr viel Geld an Trainings rausgeschmissen wurde in den letzten 12 bis 24 Monaten aus diesem Reflex zu sagen, rettet euch alle in die Festanstellungsvermittlung. Und da schreibe ich auch gerade einen Artikel drüber, wo ich das ein bisschen mit Zahlen, Daten, Fakten aufbereite.
Ja, so ganz so habe ich es tatsächlich nicht gesagt. Ich habe die Statistik oder diese Grafik, auf die du dich beziehst, ja dann bei der Messe auch das erste Mal gesehen und im Prinzip hat die ja gesagt, also die zeigt praktisch den Graphen der wirtschaftlichen Entwicklung, also des BIP-Wachstums, ne? Und zeigt dann eben auch zum einen, wie das Temp-Umsatzvolumen reagiert und das Perm-Umsatzvolumen, ne? Oder Perm-Volumen. Ich weiß nicht, ist das Umsatz oder was ist Volumen?
Perm ist Umsatz, jetzt beides Umsatz, also sowohl Perm-Umsatz als auch Temp-Umsatz.
Ah, okay, gut, genau, aber es betrachtet die prozentuale, sage ich mal, Entwicklung und da hast du ja festgestellt, dass du gesagt hast, dass Temp, sage ich mal, eher mehr widerstandsfähiger ist, ne? Also Temp outperformt Perm in schlechten Zeiten, weil Temp nicht so stark volatil ist und hoch runter geht wie Perm, aber du hast natürlich im Perm-Bereich, wenn dann die Wirtschaft wieder anzieht, viel höhere Wachstumsraten so. Und was ich eigentlich damals meinte, ist, dass ja eigentlich seit, ich kann es nicht ganz genau benennen, wann es war, aber ich vermute so seit 2018, 19, als damals die AÜG-Reform war, ja das Thema Personalvermittlung extrem gepusht wurde, eben auch von den Zeitarbeitsverbänden, unter anderem mit der Begründung, dass die Personalvermittlung extrem hohe Wachstumsraten hat. Na, und das eben als Hauptargument auch genutzt wird, in die Personalvermittlung zu gehen. Was man aber nicht berücksichtigt hat, ist, dass das, was du jetzt eben auch sagst, dass natürlich die höheren Wachstumsraten möglich sind. Und wenn ich mir dann ganz genau eben auch, sage ich mal, 2019, 2021 und 2022 angucke, dass dann Perm natürlich überperformant ist, entsprechend des Wirtschaftswachstums, dann ja, gucke ich mir nur einen kleinen Zeitausschnitt an. Ne? Aber die andere Seite der Betrachtung ist ja, dass Temp eben widerstandsfähiger ist. Und da habe ich jetzt gestern auch mit jemandem diskutiert, warum das wohl so ist. Das mag vielleicht auch damit zusammenhängen, ne? Dass ein Teil eben auch Arbeitnehmerüberlassung in die Pflege ist, die nicht so anspruchsvoll ist, sage ich mal. Hängt vielleicht auch damit zusammen, dass es trotz alledem saisonale Themen gibt. Ne? Also wenn man sagt, Weihnachtsgeschäft ist ja trotzdem immer noch da oder entsprechend in der Landwirtschaft dann dieses Erntegeschäft, die Saison ist ja immer noch da. Ne? Also die Überlegung anzustellen, warum eigentlich Temp am Ende ein bisschen widerstandsfähiger ist als Perm, das war auch nochmal irgendwie ganz interessant, warum das so ist. Aber ich habe nur gesagt, auf Personalvermittlung umzuschalten, weil das jetzt das überbordend durchschlagende Geschäftsmodell ist, das ist es nicht. Ja, man muss das sicherlich ganzheitlich betrachten. Und Personalvermittlung gibt's ja nun schon auch seit 1994. Also es ist jetzt auch nicht so, dass es ein brandneues Thema ist. Und dessen sollte man sich auch bewusst sein, dass wenn man das Thema angreift, dass man hier in einen Markt kommt, der gereift ist. Manche sprechen sogar von einem Verdrängungsmarkt. Also dass es natürlich nicht so einfach ist, dass das Ding jetzt von heute auf morgen fliegt. Da muss man schon ein bisschen auch an Gehirnschmalz, Best Practice und auch Zeit und Ressourcen investieren.
Genau, zumal die letzten 48 Monate, 2021 war es vielleicht anders. Da hat jeder Blinde oder Halbblinde hat ein Perm-Placement machen können, aber die letzten 24, 48 Monate ist der Perm-Markt definitiv stark geschrumpft und dadurch auch zum Verdrängungsmarkt gekommen. Mit Unternehmen, die das schon seit zig Jahren machen und wesentlich besser machen und rein contingent unterwegs sind und da eine gute Performance auch hinlegen. Und dann darüber zu wechseln, ist
Muss wohl überlegt sein.
Muss wohl überlegt sein,
ne?
Sein, ja. Und sehr ein Business Case. Nicht einfach so, es switcht da mal rüber, sondern die Leute müssen da trainiert werden und das Handwerkszeug muss ausgebildet werden. Ich sehe das auch in unseren Webseminaren, die wir mit Index machen. Index bespielt sowohl White als auch Blue Collar und da ist ja immer noch der Dauerrenner, wie man CVs, also Kandidatenprofile verkauft.
Ja.
Das ist da immer noch ein großes Thema, was immer wieder gern diskutiert wird. Und gerade, wie ich immer merke, sehr stark entweder von den Blue Collar oder interessanterweise dann auch wieder von den Executive Search Unternehmen, die das beide interessanterweise nicht können, weil beide sehr kundenorientiert sind. Ja, Executive Search ist sehr kundenorientiert, Temp ist sehr kundenorientiert und im Mittelbau haben wir sehr viel erfolgsbasierte Kandidaten. Vertriebler.
Für die es eigentlich Standard ist,
Standard,
ne? Und dann
ist
eben
Kandidat
auch zum Thema gehört. Ja, also da muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich bin da immer jetzt kurz nochmal zum Thema GVP und auch was das Thema Personalvermittlung angeht, zurückzukommen. Ich bin da echt auch so ein bisschen kritisch. Man geht zu leichtfertig, finde ich, auch mit dem Thema bei im Verband um. Und wenn ich mir auch die Agenda des Tages Personalvermittlung anschaue und welche Fachvorträge dort von wem auch gehalten werden, dann muss ich auch sagen, ja, also man muss wirklich auch gucken, dass man Leute findet, die das Thema wirklich auch inhaltlich sehr gut bespielen können. Ja, und nicht jemand, der es irgendwie mitgemacht hat oder vielleicht auch selber keinen proven Track Record hat, dabei das Thema irgendwie aufgebaut zu haben. Ne? Also das finde ich dann schade, dass man dann auch seinen Mitgliedern nicht die Ressourcen zur Verfügung stellt, um, wenn sie das Thema anpacken wollen, es auch wirklich gut anzupacken. Also da muss man sich ja nur die Agenten angucken, die Themen, die da besprochen werden. Da spricht man schon über KI im Recruiting und hat noch nicht mal die Basics eigentlich drin, dass man sagt, okay, wissen wir eigentlich, wie wir ordentlich Active Sourcing machen oder sind wir uns überhaupt bewusst darüber, dass anders als in der Arbeitnehmerüberlassung wir jetzt dafür gezahlt werden, schwierige Suchen zu besetzen. Ne, wenn ich dann mit Personaldienstleistern spreche und sage, ja, den Markt will ich nicht haben, da ist es so schwierig, Kandidaten zu finden. Ja, that's the point. Deswegen zahlt uns die, der Kunde. Ja, und man spricht da oder die andere Seite ist, dass man dann über Nomenklaturen spricht. Also dann sage ich sozusagen, ja, ich sage Mandat zum Auftrag und nicht mehr irgendwie Anfrage oder sowas. Das sind so Schauplätze, wo ich mir denke, wirklich, also ist das, was wirklich das Thema jetzt erfolgreich macht? Nee, ist es nicht. Aber gut, anyway. Wir sind ja jetzt zum Glück in unserem Sweet Spot, nämlich Personalvermittlung, Personalberatung, Perm Placement und Contracting. Und was gibt es denn noch?
Was gibt's noch? Also ist es die Überleitung zurück zum Newsletter oder zum Makler?
Ich weiß auch gar nicht. Ja, genau. Es war die Frage, wollten wir noch irgendwas zur Statistik sagen? Nee, oder? Also sollen wir können ja dann wieder in der Newsletter zurückkommen.
Genau, ich schreibe da nochmal einen Artikel drüber. Können wir vielleicht an der anderen Stelle dann nochmal das Thema aufnehmen. Das wäre doch schön. Im Newsletter, das war ja nur ein kleiner Monatsnewsletter, kein großer Quartalsnewsletter, habe ich nochmal ein bisschen die unterschiedlichen Branchen aufgezeigt, also Gesamtwirtschaftsentwicklung, verarbeitendes Gewerbe, Baugewerbe, Dienstleistungen, haben wir schon drum mal drüber gesprochen, dass das Baugewerbe sehr schlecht performt und die energienahen Industrieproduktion sehr schlecht performt, also nichts Neues an der Front. In der Blick in die Zukunft habe ich ein bisschen geschaut auf die unterschiedlichen Bereiche Produktion, Beschäftigung und Investition und wie da die Lage ist, positiv oder negativ und vor allen Dingen das Saldo. Das ist eine IW-Konjunkturumfrage gewesen. Fand ich spannend. Die kommt einmal im Jahr, glaube ich, oder einmal am Ende und einmal am Anfang vom Industrie der deutschen Wirtschaft und kann man sich definitiv mal ansehen, vor allen Dingen auch das regionale Wirtschaftsbild, weil das ist ja auch so eine Sache, die ich versuche mehr zu vertiefen zwischen den unterschiedlichen Bundesländern in Deutschland und zu sehen, wie der Unterschied zwischen Bayern als industrielles Powerhouse und Nordost, also Nordostdeutschland ist, wo wirklich eher negative Gesamtstimmung vorherrscht. Ja, also kann man sich also mal reinziehen.
Ja, über die Grafiken bin ich tatsächlich auch gestolpert und ich meine, ich bin ja dann eher so ein Quer- und Schnellleser und ich muss sagen, ich habe es auf den ersten Blick jetzt nicht kapiert. Also Lage im Herbst 2025 und Erwartungen für 2026 kannst du das kurz mal zusammenfassen, was die Kernmessages sind der Statistiken? Das sind mir zu viele Punkte, Balken, Zahlen und
ja, im Endeffekt hast du Produktion, Beschäftigung und Investition und wie die Wirtschaft das sieht und dann entsprechend die Lage, also ob es positiv oder negativ wahrgenommen wird und die Erwartungen für das nächste Jahr, für 2026. Und wenn man den linken mit dem rechten Balken vergleicht, kann man halt schauen, ob sich da zum Beispiel, sehen wir, Produktion positiv von 19 auf 25, negativ von 39 auf 32. Das heißt, in der Produktion sieht die deutsche Wirtschaft das Bild jetzt besser als 2025. In der Beschäftigung ist es noch verhalten oder unentschieden, bewegt sich auf dem gleichen Niveau. Das heißt, die Produktion wird erwartet, dass sie ansteigt, aber die Beschäftigung auf dem gleichen Niveau verharrt. Das ist für uns natürlich sehr wichtig wegen Arbeitsmarkt. Und Investitionen, werden neue Fabrikhallen gebaut, auch relativ unentschieden, würde ich sagen, das Bild. Also grundsätzlich kann man sagen, die Produktion wird vorhergesehen, dass sie leicht anzieht.
Okay, also das sind alles auch wieder Abfragewerte, ne, von Unternehmen, die befragt werden.
Genau, ja.
Reine Ergebnisse der IW-Konjunkturumfrage. Okay. Interesting.
Und haben, ansonsten, ansonsten nur noch, dass Freiberuflichkeit so eine kleine Trendwende Month-to-Month hat. Das hatten wir aber auch schon auf der Messe diskutiert. Ist ein schöner Indiz und jetzt müssen wir mal schauen, ob sich diese Bodenbildung ausbildet und wir da weiter wachsen. Hoffentlich die Arbeitnehmerüberlassung auch ein Jahresendgeschäft bekommt und dann auch eine Bodenbildung abgeschlossen hat und dann alle sowohl freiberuflich als auch Temp-Zahlen anziehen zum Ende des Jahres und im Q1 und dann kommt der Perm-Markt in Q2 hinterher und alle sind wir wieder glücklich.
Okay, das hoffen wir natürlich inständig. Ich wollte tatsächlich nochmal drauf eingehen. Du hast ja diese, in Bezug aufs Contracting, also Freiberuflergeschäft, gibt's ja diese Sammelkategorie Sonstiges. Und die wächst ja in den letzten Jahren. Wir haben 2023 900 Projekte gelistet, 2024 1000 und aktuell etwa 2100 Projekte. Hast du da eine stärkere Auflistung oder eine detailliertere Auflistung, was genau in dieser Kategorie Sonstiges beinhaltet ist? Weil es könnte ja tatsächlich auch ein Indikator dafür sein, wo zukünftig auch vermehrt einfach freiberufliche Nachfrage heranwächst.
Ja, die habe ich extra angefordert, weil wir letztes Mal ja schon drüber gesprochen hatten. Und ich hatte die extra bei Freelance angefordert. Jetzt habe ich sie aber gerade nicht parat.
Kein Problem, das gehört dazu. That's Podcast. Man muss natürlich, wenn man jetzt hier vertiefende Nachfragen stellt, du kannst dich natürlich nicht auf alles vorbereiten. Aber habe ich dich eigentlich schon dafür gelobt, dass du eigentlich mit jedem Newsletter immer mit einer neuen Grafik irgendwie aufwartest? Also finde ich sehr gut.
Ja, da geht der Gruß natürlich an deren Stelle raus. Würde ich gerne natürlich für mich beanspruchen, aber da bin ich ganz klasse unterstützt von der Alenka Mladina von Inspires, die, weil grafisch, ich bin ja Legastheniker und kann nicht schreiben, das heißt, das Ganze wird am Ende des Tages immer sehr, sehr umfangreich revidiert und die Bilder werden auch von ihr gestaltet, das heißt, an der Stelle Gruß geht raus und das Feedback, wenn ihr irgendwie Marketing-Support braucht mit jemand, der Staffing-Sprache spricht, bitte zu Alenka. Auch die hat keine leichte Zeit, weil natürlich Marketingkosten im Moment von allen gestrichen werden. Also wenn ihr irgendeine Anfrage habt, irgendjemand braucht, der euch dabei hilft, ich stelle euch sie gern vor. Ich kann 10 von 10 Sternchenpunkte an Sie vergeben.
Sternchenpunkte.
Ja, genau, jetzt habe ich es gefunden, Simone. Die liebe Sophia Reif von Freelance hat mir geschrieben gehabt auf die Anfrage von letztem Mal. Auch an der Stelle, Gruß geht raus. Die Sammelkategorie Sonstiges ist aus unterschiedlichen Bereichen zusammengefasst. Einmal Backoffice, Kommunikation, Beschaffung, HR, sowie Konjunktur- und investitionsnahen Themen, Bau und Infrastruktur. Und ich werde da mal fürs nächste Mal anfragen, dass wir vielleicht dieses Bau- und Infrastrukturthemen mal rausgeschlüsselt bekommen, weil vielleicht sehen wir da ja schon, also die Anfrage ist ja in der Gesamtbalken, ist ja sehr stark. Vielleicht sehen wir da einen Differenzierungseffekt. Vielleicht ist das das ist das heiße Thema schon in den freiberuflichen Fragen. Also werde ich nochmal mitnehmen fürs nächste Mal.
Ja, genau, weil ja, sage ich mal, Backoffice, Kommunikation, Beschaffung, HR, das ist okay, das ist wohl nachvollziehbar. Aber die beiden ersten Bereiche sind natürlich auch so ein bisschen nebulös. Aber es kann ja auch sein, dass das irgendwie nur ein Mini-Anteil ausmacht und Bau- und Infrastruktur irgendwie signifikanter ist. Also ja, würde es sicherlich helfen, da auch nochmal ein bisschen mehr Detail zu bekommen, ne?
Kriegst du. Aber sonst nicht viel Neues. Also dann nochmal die Perm-Position runtergebrochen in Engineering, Finance, IT und Backoffice und Sales, um mal die unterschiedlichen Bereiche draus sehen zu können. Und wie gesagt, zum Jahresende gibt es dann den großen 2026 Forecast. Ja, so viel dazu.
Ja.
Und wenn wir noch Zeit haben.
Ja, ich hatte auch auf der Messe, aber auch im Nachgang hier und da nochmal ein Gespräch darüber, weil es gibt ja diese Statistik von dir, die die Entwicklung des Stellenmarktes in Deutschland zeigt. Und die der aktuelle Status quo ist ja immer noch über Vor-Corona-Niveau. Also das heißt, die Stellen, die Anzahl der Stellen ist immer noch mehr, als es vor Corona war. Und es hat doch beim einen oder anderen, der im Spezialistenbereich und Führungskräftebereich Personalvermittlung, Personalberatung macht, so einiges Erstaunen hervorgerufen, weil natürlich die Wahrnehmung aktuell eine ganz andere ist am Markt. Ne, man kriegt viel Gegenwind und es wird jetzt nicht so mega fancy eingestellt. Und da jetzt Diskussionen waren, warum das wohl so ist. Und eine Vermutung war dann, dass natürlich bei diesen Gesamtstellen auch Themen wie Werkstudenten, Praktikanten und eben gewerblich-technisches, also Blue Collar, auch viel noch mit reinspielt. Auch mit reinspielt. Es gibt natürlich auch viel im Bereich Handwerk, ist natürlich immer noch Fachkräftemarkt, Nachfrage und so weiter. Aber es war so die große Fragestellung entgegen der Wahrnehmung, also da war ein großes Überraschen und Erstaunen. Hey, ich empfinde das überhaupt nicht so, dass das eigentlich noch besser ist als vor Corona, sondern ganz im Gegenteil. Und wenn man dann die einzelnen Kurven unserer akademischen Skills, sage ich jetzt einfach mal, angeht, dann gibt's dem ja eigentlich recht, dass man sagt, viele der Kurven ist unter Vor-Corona-Niveau. Na, aber wie kommt es eigentlich, dass die allgemeine Stellenmarktkurve über Vor-Corona-Niveau ist? Hast du da noch Gedanken oder Theorie dazu?
Also grundsätzlich, wenn man sich so Sachen anguckt, muss man natürlich immer schauen, welche Parameter zur Gleichung beitragen. Und die Zahl, auf die du dich beziehst, ist ja die Anzahl der gestellten Stellenanzeigen auf Indeed auf die entsprechenden Jahre. Und jetzt ist natürlich eine Zahl, die grundsätzlich mir direkt in den Kopf kommt, dass die Anzahl der Erwerbstätigen in Deutschland über die Jahre, ich glaube 2024 hat man einen Rekordhoch mit fast 45 Millionen, also 44 Millionen Erwerbstätigen gestiegen ist. Das heißt erstmal, in diesem Zeitraum, der da geguckt wird, in den 4 Jahren, ist erstmal die Anzahl der Erwerbstätigen schon mal angestiegen. Das heißt, natürlich mit der Anzahl der Erwerbstätigen, wenn man davon ausgeht, dass eine bestimmte Attrition Rate im Jahr man Turnover hat, das heißt, sagen wir 15-20% der Erwerbsgesellschaft sucht einen neuen Job. Und wenn die Anzahl dann natürlich hochgeht, der Erwerbstätigen, ist natürlich die Anzahl der Stellensuchenden und damit auch die Anzahl der Stellenanzeigen schon mal eine Zahl, die hochgeht. Ja, das heißt, dass das jetzt über 100 ist, muss es nicht unbedingt heißen, dass es, müssen wir mal in der Relation zur Erwerbstätigkeit setzen. Aber da haben wir ja die andere Kurve, die wir immer anschauen, zum Arbeitsmarkt, um das wirklich in der Relation zu setzen von stellenabhängig im Erwerbstätigkeit zur Arbeitslosenquote, dann ist es nämlich ein unverfälschteres Bild. Also das müsste man nochmal rausklamüsern, was sich in den 4 Jahren an dem Erwerbsmarkt getan hat, um auf eine bereinigte Zahl zu kommen. Aber rein grundsätzlich gebe ich dir recht mit dem, was du gesagt hast. Man muss es natürlich differenziert gucken und ich würde diese Aussage aber im White-Collar-Markt auf jeden Fall immer noch unterschreiben wollen, dass die Stellenanzeigen klar über ein Vor-Corona-Niveau bis auf ganz wenige Ausnahmen, und die sind meistens im IT-Bereich, liegen und Backoffice vielleicht noch.
Ja, was mir jetzt noch so kommt, was sicherlich auch eine Rolle spielen kann, weil das sind ja nur die Stellenanzeigen, die über Indeed ausgeschrieben wurden. Ja, also ich weiß ja nicht, wie stark jetzt zum Beispiel auch Indeed 2018, 2019 schon am deutschen Markt positioniert war, muss man ja auch ganz klar sagen. Ja. Ne? Also wenn da die, die sind natürlich jetzt mittlerweile sehr stark in meiner individuellen Wahrnehmung, aber wenn das möglicherweise eben vor sechs, sieben Jahren eben noch anders war, dann hat es sicherlich auch einen Einfluss. Aber wenn ich jetzt hier mal sehe, du sagst ja selber, ne, Backoffice uns.
Aber sind da nicht, glaube ich, ich müsste nochmal fragen, aber es sind da nicht nur die Indeed, sondern das Indeed Hiring Lab. Und ich glaube nicht nur, dass die Jobpostings von Indeed daran sind, sondern wir machen relativ gute Research-Arbeiten. Ich glaube schon, dass die das in den Content setzen. Aber da müsste ich mal, bin nächste Woche bei Indeed und ich versuche mal den Marktresearcherin da abzupassen und zu fragen, wie diese Daten zustande kommen. Das hat mich sowieso schon mal interessiert.
Das ist doch gut. Das ist doch gut. Wolltest du eigentlich noch was? War ja auch ein großes Happening jetzt hier. Staffing Pro war ja der Release des EBSCO Gehaltsreports.
Der auch das war eine der vielen Sachen, die in zwei Tagen ganz komprimiert passiert sind.
Ja. Eine der vielen Bühnen, die du bekommen hast. Du bist ja, glaube ich, an dem Tag irgendwie fünfmal auf Bühne gestanden oder im Podcast-Studio gesessen. Also du warst high in demand.
Ja, das war ich. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und während alle anderen nach Hause gefahren sind und gesagt haben, boah, ich bin total müde, hat mir das total die Batterie aufgeladen. Ich finde, das sind meine zwei schönsten Tage im ganzen EBSCO-Jahrkalender.
Ja, also, umso überraschender ist es eigentlich, dass du dich so in diese Datenthemen auch reindrehst, ne? Weil du bist ja eigentlich schon jemand, der eher so extroverted, ne, eher nach außen geht, mit Leuten schnackt, unterwegs ist, lalala, Aktion macht und dann dich dann hinzusetzen und da wirklich auch Hirn zu investieren, die Sachen zusammenzutragen und so weiter. Respekt, du bist vielseitig.
Ich bin so vielseitig.
Aber gibt es denn zu dem Thema Gehaltsreport, das ist natürlich etwas, was jetzt primär auch den EBSCO-Mitgliedern zur Verfügung steht, zum Download im Resource-Bereich. Was kannst du denn nach außen hin teilen?
Ja, also nochmal für alle, die zuhören, ist ein ganz wichtiges Thema und ich glaube, wenn ihr euch mit dem auseinandersetzt, dann seid ihr nächstes Jahr auch einen Schritt voraus, weil im Oktober diesen Jahres hat die Bundesregierung ihr Maßnahmenpapier beschlossen zur Umsetzung der EU-Richtlinie zur Lohntransparenz. Wir erinnern uns, vor gefühlter Ewigkeiten wurde irgendwann mal in der EU festgestellt, dass es ein Gender Pay Gap gibt. Das heißt, eine Lücke zwischen dem, was Frauen und Männer bekommen. Und wurde gesagt, das wollen wir in Europa uns nicht so leisten. Deswegen machen wir ein Entgelttransparenzgesetz, was für alle Regierungen in Europa verbindlich bis 2026 umgesetzt sein muss. So, der Merz und seine Regierung müssen das also bis Juni umgesetzt haben. Und in den nächsten 6 Monaten werden wir dann einen Gesetzentwurf sehen und verabschieden, der sich im Rahmen dieser europäischen Verordnung so laufen muss oder gestaltet sein muss. Und das heißt, wir wissen schon relativ klar, was rauskommt. Wenn das ist noch nicht hundertprozentig genau, es kann Nuancen geben. Aber was auf uns zukommt, wir haben eine Lohntransparenz. Es wird Einfluss auf den Rekrutierungsprozess haben, dass wir Gehälter in den Stellenanzeigen oder Gehaltsrahmen in den Gehaltsanzeigen, in den Interviewprozessen haben werden. Es gibt für bestimmte Unternehmensgrößen Berichtspflichten und Nachweisforderungen. Das ist aber nochmal ein anderes Thema. Und wir sind europäisches Schlusslicht in Deutschland, was Thema Gehaltstransparenz angeht. Ich glaube, Blue Collar ist noch besser als White Collar. Das liegt daran, dass halt Entgeltstufen öfters noch in Stellenanzeigen mit reingeschrieben werden. Aber da müssen unsere Kunden massiv investieren. Und wer, wenn nicht wir, die Staffing-Branche, können unseren Kunden da beraten? Wir reden ja über Diversifizierung. Und was können wir noch machen, außer der Stellen besetzen, um in so schwierigen Zeiten ein bisschen Geld zu verdienen? Und da ist es zum Beispiel die Beratung. Und deswegen haben wir auch das ist die eine Motivation unseres Gehaltschecks gewesen. Die andere Motivation ist natürlich, weil mich hat selbst als Geschäftsführer immer gestört, dass ich nicht wusste, was ein normales Gehalt ist in München für einen Contract Consultant oder Perm Consultant und was so eine Provision ist und was man in so einem Schnitt verdient. Und all das beantworten wir mit diesem Gehaltscheck, der jetzt in der 2025 in der zweiten Version aufgelegt wurde.
Genau, aber der Gehaltscheck bezieht sich ja jetzt ausschließlich auf die Staffing-Branche, ne? Also
unsere Branche.
Genau, ja, genau, die Beratungskompetenz haben wir, wenn dann intern mit uns selber sozusagen, jetzt nicht unbedingt nach außen zum Kunden hin. Aber in dem Zusammenhang gibt es denn eine Sache.
Aber indem wir uns damit auseinandersetzen, ja, haben wir dann schon mal, also wenn es wir wissen, dann kannst du auf unseren Kunden wahrscheinlich besser beraten, als wenn wir es nicht wissen würden.
Mhm. Gibt es denn was, wo du sagst, das kannst du jetzt noch teilen, sage ich mal, for free, was dich überrascht hat oder was vielleicht auch positiv ist?
Also erstmal die große Nachricht ist, wir haben in der Branche kein Gender Pay Gap. Man kann ja zwischen unbereinigten und bereinigten Gender Pay Gap sprechen. Mhm. Wir haben höchstens einen unbereinigten Gender Pay Gap, weil wir schon festgestellt haben, dass Frauen im Schnitt über 10.000 Euro mehr verdienen als Männer, mhm, ja, in der Branche. Das ist jetzt erstmal doof. Das liegt aber sehr viel dran, dass es Teilzeitmodelle sind, ja, und andere Sachen, die dazu beitragen. Aber im Bereinigten, und das ist der wichtige Gender Pay Gap, das heißt, wenn man die gleiche Position mit zwischen Mann und Frau vergleicht, da haben wir keinen Pay Gap, konnten wir dieses Jahr wieder nicht feststellen. Das heißt, wenn du einen 360 Perm Consultant hast, der verdient in der Branche genauso viel wie das weibliche Äquivalent. Und das ist wichtig für uns als Branche zu wissen, ja, weil darauf, auf dieses bereinigte Gender Pay Gap zielt nämlich dieses Entgelttransparenzgesetz ab. Und da stehen wir jetzt grundsätzlich schon mal da. Will aber nicht heißen, dass wir auch noch an den unbereinigten Gender Pay Gap arbeiten müssen, weil wir sehen ganz klar, Recruiterinnen, ja, also die Recruitment-Seite, die Kandidatenseite ist weiblich, die 360-Seite ist sehr weiblich dominiert. Sobald es auf Kundenseite und Management geht, flauen die Quote der Frauen in den Jobs ab und das können wir uns einfach als Branche nicht gefallen lassen und da müssen wir mehr Frauen fördern.
Mhm. Ja, wenn wir keinen Gender Pay Gap haben, dann kommen wir doch vielleicht um dieses Entgelttransparenzgesetz herum, oder? Dann können wir uns die ganze Administration sparen, das ist doch... Ja, doch toll.
Ja, also grundsätzlich kann jeder Geschäftsführer oder Geschäftsführerin halt diesen Gehaltscheck jetzt nehmen und sagt, guck mal, hier in unserer Industrie haben wir das nicht und wir hier bei uns haben wir das übrigens auch nicht. Und ich glaube, gefühlstechnisch sind wir da dabei. Ja, also als ich bei Hays angefangen hat, hat jeder gleich viel verdient.
Ja.
Und das Kommissionssystem war auch immer gleich. Also ja, einfach im Vertrieb ist diese Benachteiligung, wo es sehr stark über Leistung geht und ja, nachweisbare Leistung ist weniger gegeben als in Jobs, wo es halt keine Provision oder Kommission geht und das dann darum viel davon abgeht, ob man im richtigen Kreis ist und ob man ein Fixgehalt jetzt erhöht bekommt oder nicht erhöht bekommt. Also da sind wir schon ganz gut aufgestellt. Das ist das eine. Und jetzt sagt jeder Recruiter und Vertriebler, der den Podcast anhört, es langweilt mich. Sag mir mal, was ich verdiene oder was wir verdienen. Und dann noch mal ein paar Zahlen gespoilert. Wir haben so ein Basisjahresgehalt von einem 360-Consultant in Deutschland im Schnitt von 68.000. Das ist also das Grundgehalt und eine Provision von 28.000. Wenn wir auf der Kundenseite gucken, also jemand, der nur Kundenseite bearbeitet, von 72.000 und 27.000. Also in dem vertriebsorientierten Shops sind unsere Durchschnittsgehälter inklusive Provision alle nahe bei 100.000. Und das ist auch schon mal eine tolle Aussage. Welche Industrie gibt's, wo Durchschnittsgehälter an die 100 oder über 100.000 sind? Wahrscheinlich ganz wenige.
Was ich besonders schön fand, ist die Befragung zur Happiness, sage ich jetzt einfach mal, ja, Zufriedenheit grundsätzlich. Und wie würdest du deine allgemeine Stimmung beschreiben, ist ja die Frage. Und es ist eigentlich durchgängig bei positiv. Also es ist nicht sehr positiv, ne? Wir brauchen noch ein bisschen Spielraum nach oben, aber positiv. Und das finde ich echt auch eine gute Message, weil das heißt, dass wir uns eigentlich mit der Situation, so wie sie ist, die ist gegeben. Und man blickt einfach sehr konstruktiv auch in die Zukunft und schaut, dass man seinen Teil dazu beiträgt, dass es eben besser wird. Und das fand ich eigentlich ein schönes Signal.
Auf jeden Fall, ja.
Definitiv. Ja, ansonsten.
Und wir haben in der Studie auch ganz viele Fazits abgeleitet, die quasi den Führungskräften in der Branche dabei helfen sollen, auf bestimmte Punkte zu gucken. Wir haben auch über Benefits Umfragen gemacht, also auch da über unterschiedliche Vorlieben auf weiblicher oder männlicher Seite geguckt. Es kam wieder die Vier-Tage-Woche auf, ganz spannendes Konstrukt aus große Divergenz zwischen was geboten wird, also kaum ein Staffing-Unternehmen fragt es, aber 28% der Mitarbeitenden würden sich das wünschen. Kann man wahrscheinlich einen eigenen Podcast machen über das Thema Vier-Tage-Woche und ob das in unserer Branche möglich ist. Aber auch Kinderbetreuungszuschüsse oder Essenszuschüsse wurden auch genannt. Also wenn sich jemand differenzieren will, so mittlerweile wird hybrides Arbeiten oder Mitarbeiterhandy, Firmen-Events, alles so als Hygienefaktoren schon wahrgenommen. Da kann man sich gar nicht mehr so richtig differenzieren. Also gerne mal reinlesen.
Ja, super. Gibt es sonst noch irgendwas? Ich gucke jetzt auch noch mal so quer durch den Report. Also letzten Endes du als Zuhörer, wenn du jetzt erst zugeschaltet hast und das jetzt so deine erste Staffing-Fakten- und Flurfunk-Folge ist, dann empfehlen wir dir einfach auf www.staffingpreneur.de zu gehen, den Newsletter zu abonnieren und du siehst eigentlich auch so die Datenbasis, auf die wir uns immer wieder eigentlich eher wiederkehrend beziehen, dass wir sagen, die Basics sind gleich, aber wenn du dich fragst, was sind eigentlich die Basics, die habe ich noch nie gesehen, dann geh auf die Webseite, melde dich an, dann bekommst du die nächsten Newsletter und kannst entsprechend auch die Statistiken und Grafiken nachvollziehen und dann einfach natürlich auch in Zukunft monatlich dranbleiben, wenn es die Updates gibt. Ansonsten haben wir, glaube ich, die neuen Impulse, André, alle aufgenommen und verbalisiert, richtig? Oder gibt es noch was, was offen ist?
Ah, das, was ich jetzt gerade so auf meiner Liste habe, haben wir alles verbalisiert, ja.
Ist alles besprochen. Dann würde ich sagen, wir reißen uns dann für Ende November, kurz vor der Weihnachtszeit, auch dann mal so ein bisschen zusammen nochmal, was die Headline angeht, ne, damit wir uns jetzt hier nicht alle in den Glühwein stürzen müssen, dann zu den beginnenden Weihnachtsmärkten. Aber wir hören uns dann ein letztes Mal Anfang Dezember nochmal für das letzte Marktupdate und wünschen unseren Zuhörern viel Erfolg, Schaffenskraft und Optimismus.
Ja, vor allen Dingen Gesundheit, die kalte Jahreszeit, Grippeviren kommen wieder, immer schön Zink reinschmeißen oder Vitamin oder was auch immer ihr nehmt, damit ihr schön gesund bleibt und die herbstliche Jahreszeit genießen könnt.
Genau, in dem Sinne, bis bald, tschüss.
Over and out, tschüss.
Das war's schon wieder bei Recruitment on the Road. Dein Podcast am Puls der Staffing-Branche.